Tod richtete sich auf und lauschte. Seine drei Begleiter fragten sich, womit.
»Er ist hier«, sagte er.
Die anderen drei apokalyptischen Reiter hoben den Kopf. Irgendetwas hatte sich auf subtile Weise verändert. Unmittelbar vor Tods Worten hatten sie, zumindest der Teil von ihnen, der nicht wie Menschen ging und sprach, die ganze Welt umfasst. Jetzt waren sie zurück. Mehr oder weniger. Dennoch wirkten sie seltsam. Nun, manche Leute tragen Kleidung, die ihnen nicht richtig passt. Doch bei den Reitern der Apokalypse verhielt es sich genau umgekehrt. Hunger erweckte zum Beispiel den Eindruck, als sei sein leiblicher Empfänger nicht genau auf die richtige Frequenz justiert. Das bis dahin dominante Signal, es zeigte einen selbstbewussten, dynamischen und erfolgreichen Geschäftsmann, wurde allmählich von der uralten und entsetzlichen Statik seiner grundlegenden Persönlichkeit überlagert. Schweiß glänzte auf Kriegshaut und Umweltverschmutzung glühte von innen heraus.
»Es ist alles in Ordnung«, brachte Krieg mühsam hervor. »Alles wird seinen Weg gehen.
Es betrifft nicht nur die Atomkraft«, murmelte Umweltverschmutzung. »Man denke nur an die Chemie. Tausende von Tonnen giftiger Substanzen in kleinen Tanks überall auf der Welt. Herrliche Flüssigkeiten, deren Namen 18 Silben haben. Und Gas, oh, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Plutonium beschert Jahrtausende langen Kummer, aber Arsen ist für die Ewigkeit.
Und dann Winter«, fügte Hunger hinzu. »Ich liebe den Winter. Der Winter erscheint mir irgendwie rein.«
»Die Hähnchen kommen angelaufen, um gegrillt zu werden«, sagte Krieg.
»Keine Hähnchen mehr«,
ergänzte Hunger leise. Nur Tod war noch immer der Alte. Manche Dinge verändern sich nie. Die vier verließen den Raum. Umweltverschmutzung bewegte sich immer noch ganz normal, aber er ließ feuchte Flecken auf dem Boden zurück. Was der Aufmerksamkeit Anathemas und Newton-Läuterers nicht entging. Sie hatten das erste Gebäude betreten, und zwar aus gutem Grund. Draußen herrschte entschieden zu viel Aufregung. Nach einigen Schritten gelangten sie an eine Tür, deren Aufschrift mit besonders eindringlichen Worten davor warnte, sie zu öffnen. Anathema berührte sie und daraufhin schwang das dicke Schott beiseite. Hinter ihnen schloss es sich wieder und ein deutlich vernehmbares Klicken wies auf einen aktivierten Verriegelungsmechanismus hin. Anathema und Newt achteten nicht darauf. Ihre Gedanken galten in erster Linie den vier Fremden, die das Zimmer gerade verlassen hatten.
»Was waren das für Leute?«, fragte Newt. »Terroristen?«
»Ja, ich glaube, Sie haben diese Bezeichnung durchaus verdient«, erwiderte Anathema.
»Worüber sprachen Sie? Ihre Worte klangen irgendwie seltsam.«
»Ich nehme an, Sie unterhielten sich über den Weltuntergang«, sagte Anathema. »Hast du Ihre Auren gesehen?«
»Leider nicht«, brummte Newt.
»Sahen nicht besonders gut aus.«
»Oh.«
»Um ganz offen zu sein, es handelte sich um negative Auren.«
»Oh?«
»Wie schwarze Löcher.«
»Das ist schlimm, wie?«
»Ja.«
Anathema starrte auf die vielen Metallschränke und Konsolen. Diesmal hielten sich die für den Weltuntergang, gemeint ist hier die Verheerung jenes Teils der Welt, der von rund 2 Meter unter der Erdoberfläche bis zur Ozonschicht reicht, zuständigen Apparaturen nicht an das Drehbuch. Nirgends standen rote Kästen, auf denen Kontrolllampen wie zornige Augen blinzelten. Es gab auch keine Drähte, die den klassischen Schneid-mich-durch-Eindruck erweckten. Darüber hinaus fehlten verdächtig große Digitaluhren, die mit einem unerbittlichen Countdown begannen und den Protagonisten darauf hinwiesen, wie viel Zeit ihm noch blieb. Stattdessen sahen Anathema und Newt nur ziemlich schwer und stabil wirkende Stahlschränke, die entschlossen zu sein schienen, irgendwelchen heldenhaften Rettungsversuchen in letzter Minute hartnäckigen Widerstand zu leisten.
»Was entwickelt hier eine Eigendynamik?«, fragte Anathema. »Sie haben irgendetwas in Bewegung gesetzt.«
»Vielleicht gibt es hier einen Ausschalter?«, bemerkte Newt hilflos. »Ich bin sicher, wenn wir uns umsehen...«
»Unsinn! Es wird alles von Computerprogrammen gesteuert. Ich dachte, du wüsstest über solche Dinge Bescheid.«
Newt nickte verzweifelt. Diese Sache war etwas ganz anderes als das, was im Handbuch »Elektronik für Anfänger« stand. Um den Schein zu wahren, machte er sich an der Rückseite der Schränke zu schaffen.
»Weltweite Kommunikation«, sagte er dumpf. »Sie ermöglicht fast alles. Von hier aus kann man die Stromversorgung manipulieren oder sich mit Satelliten in Verbindung setzen. Ich meine, es ließe sich einfach alles bewerkstelligen. Man könnte, tsch, autsch, ja, man könnte knister, au, den Rest der Welt knack, knack, völlig durcheinander, prassel, ah!
Kommst du da drin voran?«
Newt leckte sich die verbrannten Fingerspitzen. Bisher hatte er nichts entdeckt, das auch nur entfernt einem Transistor ähnelte. Er umwickelte die Hand mit einem Taschentuch und zog einige Steckkarten aus ihren Anschlussleisten. Ein von ihm abonniertes Elektronikmagazin hatte einmal scherzhaft den Plan eines Schaltkreises veröffentlicht, der garantiert nicht funktionieren sollte. Vielleicht wollten die Redakteure auch ihren ungeschicktesten und unbegabtesten Lesern ein Erfolgserlebnis gönnen. Wenn sie das Ding nachbauten und ohne konkrete Resultate unter Strom setzten, so konnten sie sicher sein, dass ihnen kein Fehler unterlaufen war. Die Dioden saßen falsch herum und bei den Transistoren fehlte der Plusanschluss. Hinzu kam eine entladene Batterie. Newt hatte es gebaut und damit Radio Moskau empfangen. Er schrieb einen Beschwerdebrief an die Redaktion der Fachzeitschrift, bekam jedoch nie Antwort.
»Ich bezweifle, ob ich damit etwas erreiche«, sagte er niedergeschlagen.
»James Bond schraubt einfach irgendwelche Dinge ab«, entgegnete Anathema.
»Es wird kaum genügen, irgendetwas abzuschrauben«, sagte Newt, dessen Vorrat an Geduld allmählich zur Neige ging. »Außerdem bin ich nicht James Bond. Wenn ich James Bond wäre, hätten mir die bösen Jungs ihre Megatothebel gezeigt und erklärt, wie alles funktioniert. Aber die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Ich habe keine Ahnung, was hier geschieht, und deshalb kann ich nichts dagegen unternehmen.«